Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Einen schönen guten Morgen, Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Ja, und für alle, die denken, Mensch, Dienstag, ihr seid aber spät dran. Ist der Podcast nicht immer montags? Ja, habt recht, aber auch im Leben von Markus und Cedric gibt es manchmal Dinge, die am Montag so wichtig sind, dass wir den Podcast leider auch mal ein Stück weit später aufnehmen müssen. Seht uns das bitte nach. Bislang ist das noch nicht passiert. Aber einmal ist keinmal, sage ich immer. Und außerdem sind wir am Dienstagmorgen immer noch nah dran an der Aktualität. Wir sprechen über das vergangene Wochenende natürlich und hatten da zunächst mal das EM-Finale. Im Fokus. Deutschland, England, U21 Europameisterschaft und was für ein Finale, kann man sagen. Markus, du hast es kommentiert als Experte. Du warst zugegen, du hast alles mitgenommen, jede Sekunde bis in die Verlängerung und bist wahrscheinlich auch jemand, der sagt, bitterer hättest du kaum das Finale verlieren können. Aus deutscher Sicht, aus englischer Sicht natürlich Wahnsinn, 4. EM-Titel, großes Kino.
Cedric, was soll ich sagen? Es waren zwei Nationen auf dem Platz, die alles auf dem Platz gelassen haben. Wirklich großartig, was die Engländer und die Deutschen geleistet haben. Über das ganze Turnier hinweg, weil es war absolute Höchstbelastung. Alle drei Tage bei 30, 35 Grad spielen. Die Jungs sind so dermaßen chemisch gereinigt worden, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann, ja, ein tolles Finale. Die Deutschen sehr nervös, sehr nervös. Du hast es gemerkt bei unglaublich vielen technischen Unzulänglichkeiten. Spieler, die normalerweise ja blind mit dem Ball umgehen können, hatten große Mühe, den Ball unter Kontrolle zu bekommen. Da hast du gemerkt, sie sind nervös. Ja? Und die Engländer haben richtig gut angefangen. Ja? Haben die Deutschen dominiert, sind verdientermaßen 1-0 in Führung gegangen, sind verdientermaßen 2-0 in Führung gegangen. Und wir beklagen uns, dass wir das Quäntchen Glück hinten raus nicht hatten. Ja, aber das Glück war aufgebraucht, ja, weil die Engländer haben weitergemacht. Wir haben so viele unfassbare Fehler begangen in technisch-taktischer Natur und die Engländer haben uns wirklich keine Zeit zum Schnaufen gelassen, sondern hatten die Riesenmöglichkeit aufs dritte, aufs vierte Tor und da hatten wir wirklich das Glück auf unserer Seite, weil wenn die zwei Tore, die zwei Riesenchancen, die Engländer dann noch hatten, in Tore umgemünzt worden wäre, dann weiß ich nicht, ob wir zurückgekommen wären. Ja, wenn du 4-0 hinten liegst, da hätte ich meine ganz großen Zweifel gehabt, dass die Deutschen dann nochmal so zurückgekommen, wie sie es dann getan haben. Das muss man sagen. Sie haben eine grauenhafte erste Halbzeit gespielt. Aber was soll ich kritisieren? Nochmal, die Jungs, die waren platt, die waren tot, die waren ja auch ängstlich, weil für viele war es das erste Endspiel auf so einem hohen Niveau. Das muss man auch lernen. Ja, das haben sie bis dahin noch nicht gehabt. Und dann machst du kurz vor der Halbzeit das 2-1 von Nelson Weiper und dann zweite Halbzeit genau das Gegenteil. Die Engländer hatten was zu verlieren. Die Deutschen sind immer stärker geworden. Wunderbarer Ausgleich von Paul Nebel, der wirklich ein tolles Finale gespielt hat, war einer der wenigen, der wirklich sein Herz in die Hand genommen hat und eine tolle Leistung gezeigt hat oder nochmal, sagen wir es mal so, nochmal alles aus sich rausholen konnte. Und dann, ja, dann natürlich, dann war es bitter. Da dachte ich, oh, das kippt vielleicht jetzt. Und aber auch sie mussten dann vom Gas wieder runtergehen, weil sie, wie gesagt, das war absolute Höchstbelastung. Sie konnten dann nicht mehr zulegen. Ja, dann kamen die Engländer wieder so ein bisschen auf und dann kurz vor Schluss natürlich Paul Nebel. Da muss ich sagen, das war natürlich dann schon bitter, ja, wenn du dann nochmal die Möglichkeit bekommst und Brooke Norton Coffey wirft sich in den Ball, fälscht ihn ganz minimal ab, aber das hat gereicht, dass der Ball dann eben an die Latte geht und wieder raus. Wenn er nicht abfälscht, bin ich mir sicher, ist er im Tor und dann schießt du in der 92. den Siegtreffer und ich glaube nicht, dass die Engländer in der Lage gewesen wären, es nochmal zu drehen, nochmal ranzukommen, aber es sollte nicht sein, kurzer Pause in der Verlängerung, erste Halbzeit der Verlängerung, machen sie eben den Siegtreffer durch Jonathan Rowe, wo wir einfach schlecht aussehen, ja, aber auch da, was soll ich Collins für einen Vorwurf machen? Ja, der hat bei allen Toren nicht gut ausgesehen, aber du hast in seinem Gesicht gesehen, hey, ich trage nur noch meine Hülle auf dem Platz. Ich bin gar nicht mehr anwesend. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade im Moment bin, weil der war so platt. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil das war ja seine erste große Saison, die er auf diesem Level gespielt hat. Viele Spiele für Frankfurt gemacht. Wirklich tolle Saison absolviert. Verdientermaßen eben auch U21 dabei. Aber der ist wirklich von Spiel zu Spiel, hast du gemerkt, immer weniger Saft drinnen. Also der war wirklich bei absolut 0% und er hat es trotzdem immer wieder dann versucht, nochmal anzuschieben. Aber er sieht halt einfach beim 3-2 total unglücklich aus. Weil man kann in meinen Augen nichts dafür. Der sieht, dass Brown an ihm dran ist und er lässt ihn einfach laufen. Dann gehst du 3-2 und dann haben die Deutschen die Körner nicht mehr gehabt, darauf zu reagieren. Ja, sie haben es probiert, sie haben alles in die Waagschale geworfen und dann, klar, letzte Minute Merlin Röhl mit einem Schuss an die Latte. Das ist natürlich zum Mäusemelken, wenn du dann zweimal kurz vor Schluss die Latte triffst und er geht nicht rein. Aber die Jungs haben Großartiges geleistet. Sie haben den deutschen Fußball wirklich fantastisch repräsentiert. Es kommen, Gott sei Dank, sind die dunklen Zeiten der glatt gebügelten und gegelten Profifußballer vorbei. Es kommen wieder Typen auf uns zu. Das macht so viel Spaß mit den Jungs. Wie die sich auch in diesen 3 Wochen entwickelt haben. Großartig. Und also ich bin einfach nur stolz und bin dankbar, dass ich damit dabei sein durfte, dass ich das mit kommentieren durfte, dass ich, wie gesagt, die Jungs immer wieder getroffen habe, mit ihnen mich austauschen konnte und da kommen tolle Jungs auf uns zu und das macht einfach nur Spaß und trotzdem können sie stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Natürlich, wenn man im Finale ist, dann ist es einfach, wie habe ich so schön gesagt, ist es scheiße, wenn du verlierst. Finale musst du gewinnen, weil das Gefühl danach, wenn du da auf der Verliererseite bist, ist einfach Riesenmist. Ich habe es leider auch erleben müssen. Aber es gehört zum Sport auch mit dazu. Und ich behaupte mal, der ein oder andere wird daraus lernen und wird dadurch eben noch ein besserer Fußballer werden, weil du nimmst ja meistens aus den Niederlagen auch extrem viel mit. Und da werden der ein oder andere eben auch merken, hoppala, da ist schon auch noch Luft nach oben. Aber ich bin bei den Top-Talenten ganz vorne mit dabei. Sie haben es bis ins Endspiel geschafft und ganz ehrlich, sie waren eigentlich auch die beste Mannschaft, die beste Nation und es hat trotz alledem dann nicht ganz gereicht. Aber wie gesagt, sie können stolz sein auf die Performance, auf die Leistung und ich bin sehr glücklich gewesen, dass ich damit dabei sein durfte.
Ja, jetzt hast du natürlich viel gesagt. Du hast vor allem aber auch den Deutschen ein tolles Turnierzeugnis ausgestellt und uns allen Hoffnung gemacht, die es mit dem deutschen Fußball halten, dass da viel nachkommt. Und das ist doch schon mal ein sehr, sehr positives Fazit nach dem Turnier. Jetzt hast du gerade gesagt, so ein Endspiel zu verlieren ist immer großer Mist. Du hast das auch schon erlebt. Hast du irgendein Endspiel, hast du irgendein Spiel vom inneren Auge, wo du sagtest, boah, das kriege ich bis heute nicht so richtig aus dem Gedächtnis raus. Das war so das Bitterste in deiner Karriere als aktiver Spieler. Gab es da irgendwas?
Cedric, ich habe die Niederlage, die Mutter aller Niederlagen habe ich erleben dürfen. Ja? 1999 mit Bayern München gegen Manchester United. Ja? Du führst, du bist die klar bessere Mannschaft. Du schießt Pfostenlatte, hast noch Möglichkeiten, machst es nicht. Du kriegst den Sack nicht zu und kriegst in der Nachspielzeit noch 2 Gegentore und hast keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren. Also ich weiß, wie sich das anfühlt. Auch das Spiel zum Beispiel habe ich bis heute nicht mehr angeschaut, weil mich das nach wie vor so fuchst. Und immer wenn irgendwelche Szenen von dem damaligen Spiel kommen, schalte ich sofort um. Also ich brauche es nicht mehr. Ich sehe es mir auch nicht mehr an. Und da habe ich, glaube ich, ein kleines Trauma weggezogen, ja.
Ja, völlig verständlich. Ich habe es damals, das war ja 1999, hast du gerade auch gesagt, da war ich 12 Jahre, da habe ich das vom Radio verfolgt und habe die ganze Zeit nur gedacht, wann kommt denn jetzt der Schlusspfiff? Und in der Nachspielzeit fielen dann eben die beiden Treffer für Man United. Ich will das Thema nicht groß machen, du hast selber gesagt, du hast da gar keine Lust mehr drauf, aber es war tatsächlich, du hast es schön gesagt, die Mutter aller Niederlagen. Das war unfassbar dramatisch. 1-0 durch Mario Basler. Und unseren guten alten Freund. Und dann ging es eben lange auch mit der Führung daher und in der Nachspielzeit dann nach Standards, ne, auch zumindest das Yeah. Das zweite Tor irgendwie, glaube ich, noch irgendwie nach Ecke. Ach ja,
das gut. Waren beides Standards,
damit ab. Auf, beides, okay, gut. Ja, ich habe es auch irgendwie nur noch ganz hinten im Gedächtnis, dass das irgendwie nach Ecke dann irgendwie dahin ging. Ja, bitter. So, also, das Gefühl kennst du, das kennen jetzt auch die Jungs. Auch das muss man ja irgendwie mal, oder was heißt das muss man, aber es ist oftmals nicht zum Nachteil, wenn man auch sowas mal mitgemacht hat, wenn man mal weiß, wie es ist, im entscheidenden Moment eben nicht zu glänzen, sondern eben auch mal als Verlierer dazustehen, weil wenn du die richtigen Schlüsse daraus ziehst, kann das ja auch charakterbildend sein, sprich für die weitere Entwicklung den Spielern auch mal gut tun. In dem Moment selber merkst du das natürlich nicht, dann denkst du, alles Blödsinn, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Natürlich willst du das Turnier gewinnen, völlig klar, aber wir brauchen ja auch in 3, 5, 7, 10 Jahren noch gestandene Spieler, die wissen, wie es ist, im Endspiel zu bestehen, was da eben nicht passieren darf, wie man sich eben nicht anstellen darf und eben auch, wie es ist, als Verlierer dazustehen, weil so ein schlimmes Gefühl willst du ja im Zweifel auch nicht nochmal haben. Und das mal erlebt zu haben, ist vielleicht in Summe für die gesamte Entwicklung nicht schlecht. Für den Moment natürlich totaler Blödsinn und totaler Mist, weil du hättest natürlich gerne den vierten Titel gehabt. Völlig klar. Im Halbfinale hast du noch richtig stark gespielt, 3-0 gegen Frankreich gewonnen, hättest sogar noch mehr Chancen gehabt, da Tore zu erzielen. Und dann musstest du aber jetzt gegen England umstellen, weil Rosenfelder hatte sich ja verletzt. Da hat ja Irrmann dann für ihn begonnen und Knauf blieb zunächst auf der Bank und dafür Joker, Torschütze, Gruder mit dabei. Das waren so zwei Veränderungen bei den Deutschen. Die Engländer haben gar nicht gewechselt. Die haben identisch gespielt mit der gleichen Elf wie im Halbfinale gegen die Niederlande, die sie haben bezwingen können mit 2-1. Da hat Elliott einen Doppelpack geschnürt. Der hat jetzt auch wieder im Finale getroffen. Also kann man auch sagen, dass die Umstellung vielleicht ein bisschen mit rein gespielt haben, weil Rosenfelder war natürlich super stark über das gesamte Turnier. Und kann man auch sagen, dass es vielleicht hier und da so einen kleinen Qualitätsunterschied, will ich nicht sagen. Aber Elliott hat natürlich auch jetzt, wenn wir mal auf die Engländer gucken, ein überragendes Turnier gespielt.
Ja, wir haben es ja schon mal thematisiert. Ich sehe in der Gänze die deutsche Mannschaft dann trotzdem besser, weil ich nach wie vor behaupte, Stand heute, dass mehr in die A-Nationalmannschaft kommen wie bei den Engländern. Du sagst es richtig. Die Engländer haben sich übers Turnier weg gesteigert. Sie haben große Probleme gehabt in der Gruppenphase. Ja, sie haben gegen Tschechien, Eröffnungsspiel musst du schauen, irgendwie zu gewinnen. Das haben sie getan, aber nicht sehr souverän. Dann haben sie gegen die Slowenen wirklich, haben sie wirklich zwar ein gutes Spiel gemacht, aber eben mit 0-0 sind sie dort rausgegangen. Und sie hätten durch die Niederlage gegen uns, hätten sie noch ausscheiden können. Ja, wenn Slowenien die Tschechen schlagen, dann wären sie raus gewesen, wenn sie eine gewisse Toranzahl geschafft hätten, die Slowenen. Das haben sie nicht getan. Deswegen Tschechien hat gewonnen und deswegen kamen die Engländer auch weiter. Und dann muss ich sagen, dann haben sie irgendwas muss da im Camp dann auch passiert sein. Sie werden gewisse Dinge angesprochen haben. Sie sind verändert dort rausgekommen. Ja, sie haben dann gegen die Spanier wirklich ein sehr beeindruckendes Spiel abgeliefert, haben verdientermaßen sie 3-1 geschlagen, haben dann die Holländer ja auch wirklich verdientermaßen im Halbfinale geschlagen. Und im Endspiel waren sie die ersten 30, 40 Minuten auch die klar bessere Mannschaft. Wir Deutschen konnten überhaupt nicht dagegenhalten und haben uns da ein Stück weit die Grenzen aufgezeigt. Ja, du sagst es, Harvey Elliott, ein tolles Spiel gemacht, auch Spieler des Turniers gekürt worden. Ich sah zwar nicht, ich wollte mal über das ganze Turnier stärker wie ihn, aber gut, das ist alles Geschmackssache. Ich gönn's ihm auch und meistens ist es ja so, dass aus der siegreichen Mannschaft dann eben auch ein Spieler genommen war. Und wer im Endspiel mich total begeistert hat, war James McAtee von Man City. Ja, der hat wirklich ein großartiges Spiel abgeliefert. Der hat unseren beiden Sechsern, Rocco Reitz und Erik Madl, immer wieder vor große Probleme gestellt. Und er konnte sich immer wieder durch Körpertäuschungen aus wirklich schwierigen Situationen herausbefreien, war brandgefährlich, hat wirklich uns vor große, große Probleme gestellt. Aber schau uns mal die zwei Spieler an. Ja, das sind wirklich tolle, tolle Spieler auf in dem Alter. Wirklich, du siehst, sie sind Europameister geworden. Also das sind mit die Besten, die da bei diesem Turnier mit dabei waren und wo man sagen muss, die Jungs, die haben brutale Qualität. Aber, jetzt kommt das große Aber bei mir. Harvey Elliott spielt bei Liverpool. Sie haben jetzt Florian Wirtz dazugeholt und die Einsatzzeit, die wird nicht besser werden. Ne? Der hat letztes Jahr schon nicht so viel gespielt. Klar, da war er ein bisschen gebeutelt, auch durch Verletzungen. Aber ich bin sehr, sehr skeptisch, dass er bei Liverpool genügend Einsatzzeit bekommst, was du in dem Alter eigentlich brauchst. Und wenn eben auch mal bei großen Spielen dabei sein zu dürfen, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt in, ohne despektierlich es zu meinen, aber ob ich jetzt in Norwich antrete oder in Man City, das sind schon Unterschiede. Und bei Maggetti ist genau dasselbe. Ja, ich verfolge natürlich auch Man City bei der Club-WM. Ich schaue mir den Kader an und denke mir, boah, es ist ja mal nicht so schlecht wieder aufgestellt. Also sie haben ja auch einiges gemacht. Und da, wo soll er spielen? Und das ist eben das gute Fragezeichen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, die Jungs müssen weg. Wenn sie das schaffen, dann können sie großartige Spieler auch für die englische Nationalmannschaft werden. Wenn sie bleiben und immer nur so diese Teileinsätze bekommen, und dann eben diese Einsätze, wo es schlägst, ja, da kannst du eigentlich auch mit 10 Mann spielen, die gewinnst du dann trotzdem, weil du einfach individuell so stark bist, dann weiß ich nicht, ob sich die Entwicklung so weiter fortführt. Die Leverkusener, die kriegen einen tollen Spieler mit Jarrell Kwanza. Also der ist auch einer da, wo ich sage, der hat das Potenzial, A-Nationalspieler zu werden. Der hat es erkannt. Er sieht, dass Van Dijk und Konaté im Moment vor mir sind und die spielen so bärenstark. Da ist es auch für einen Trainer brutal schwer zu sagen, hey, ich habe da noch einen Jungen, den muss ich auch ab und zu spielen lassen. Also da muss man die Trainer natürlich auch verstehen. Die stehen natürlich auch unter immensen Druck und dann noch die Jungen da so zu bringen, dass sie sich weiterentwickeln und für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Das ist halt auch nicht ganz so einfach. Und der macht's richtig in meinen Augen. Der geht nach Leverkusen, da hat er eine Riesenmöglichkeit zu spielen und die Leverkusener kriegen in meinen Augen ein tolles Talent. Der Junge hat auch richtig Spaß gemacht im Endspiel. Der hat sich da in alles reingeschmissen, was bei drei nicht auf dem Baum war. Und da muss ich sagen, da sehe ich bei uns mehr Spieler, die im Stand heute, wo ich sage, ja, die sollte sich Julian Nagelsmann mal genauer anschauen, weil die haben echt mich total überzeugt. Und da haben die Engländer eher so, sage ich mal, aus dem Kollektiv heraus. Ja, natürlich mit diesen 2-3 Spielern, die auffallen, die einfach besser sind wie die anderen, aber jetzt nicht so sind, wo ich sage, wow, da ist der nächste Florian Wirtz oder da ist der nächste Jamal Musiala oder weiß der Teufel, wie wir da aufziehen dürfen und können. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie die Entwicklung bei den englischen Spielern weitergeht.
Ja. Omari Hutchinson habe ich da noch. Vielleicht dazu.
Ich weiß nicht, ob er körperlich es schafft. Weißt du, der ist sehr, sehr klein, der ist sehr schmal. Also ich bin da sehr gespannt. Jetzt ist er aufgestiegen in die Premier League. Also normalerweise, wenn du ein bisschen hinpustest, dann fliegt der woanders hin. Also da habe ich große Zweifel, ob der das auf dem Niveau ging's noch. Ja, hat er dann auch richtig gut gemacht und war hat ein Tor geschossen im Endspiel. Also hat auch einen Gegenspieler vor sich gehabt, mit Collins, der nur noch seine Hülle darum getragen hat. Also wenn der Collins in einer einigermaßen normalen Verfassung ist, dann frisst er den auf. Ja, dann frisst er den auf. Und aber er war nicht mehr in der Lage und dementsprechend hat er dann nicht falsch verstehen. Der hat ein tolles Endspiel gespielt, aber ich habe da meine Zweifel, ob der in der Premier League so zur Geltung kommt, wie er das jetzt vielleicht bei dem Turnier getan hat.
Okay, also bei ihm machen wir ein Fragezeichen dahinter. Bei Elliott und McAtee ist die Zukunft eine gute, wenn sie bei einem anderen Verein unterkommen und dadurch mehr Spielzeiten bekommen. Ja, vielleicht auch eine Leihe ist ja vorstellbar. Der FC Liverpool sieht das ja wahrscheinlich auch, dass sie da einen Spieler haben mit großer Qualität jetzt hier zum Beispiel mit Elliott und den dann komplett wegzuschenken, wäre ja Quatsch. Aber zu sagen, okay, komm, wir verleihen dich jetzt mal ein Jahr oder zwei irgendwo anders hin zu einem europäischen Top-Club, vielleicht nicht erstes, aber zweites Regal, wo du viel Spielpraxis hast, wo du zum Stamm gehörst, wo du dich entwickeln kannst und dann holen wir dich danach zurück und dann hast du vielleicht auch bei uns eine Chance auf die erste Elf. Das ist ja auch eine Option. Das gleiche bei McAtee und Manchester City. Ich glaube, Man City hätte ihn gestern Abend gut gebraucht oder heute Morgen vielmehr sind ausgeschieden.
Das ist der Vorteil, dass wir heute da sind. Ja, das ist der Vorteil, dass wir heute da sind.
Da haben wir ein paar mehr Spiele noch.
Genau.
Absolut, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber bei der Club-WM ausgeschieden, Da hätte man McAtee vielleicht gebrauchen können. Und Kwanza, du hast gesagt, da kann sich Leverkusen auf einen richtig guten freuen. Also sind das so die Spieler, McAtee, Elliott und Kwanza, die du aus dem englischen Kader hervorheben würdest?
Ja, Kwanza mit Cresswell zusammen, also wirklich eine starke Innenverteidigung auch, hat mich sehr überzeugt. Sind zwei Jungs, die, ja, wenn sie sich so weiterentwickeln, definitiv Potenzial haben, dann eben Nationalspieler auch zu werden. Aber wie gesagt, das alles Entscheidende in dem Alter, du musst regelmäßig spielen. Ja, du musst es schaffen, in den wichtigen Spielen mit dabei zu sein. Du musst es schaffen, alle drei Tage ran zu dürfen. Ja, das, da müssen die jungen Spieler jetzt, da müssen sie jetzt hin. Und da musst du dir eben versuchen, habe ich den richtigen Verein dafür? Ja? Bin ich da gesetzt? Ja? Wenn ich mir anschaue, Elliott Anderson, ja, von Nottingham Forest, der hat ein tolles Turnier gespielt, in der ersten Halbzeit mit der beste Mann auf dem Platz, ist dann in der zweiten Halbzeit auch völlig untergegangen, weil er auch mausetot war, aber der extrem viele Spiele für Nottingham gemacht hat, ja, und der wird auch nächstes Jahr wieder viele Spiele für Nottingham machen. Das ist genau das, was du sagst, so, das ist eine tolle Mannschaft, aber ist halt nicht allerhöchstes Regal, das ist eins darunter. Und da kannst du natürlich auch dich wunderbar entwickeln. Ja, du spielst in einer Mannschaft, die sich jetzt wieder nach ewigen Zeiten für den europäischen Wettbewerb qualifiziert hat. Und das sind genau solche Vereine. Da kannst du dich top entwickeln. Und weil die sind ja auch stolz auf ihre Jungs, ja, die Engländer, ja, die lieben ja auch ihre jungen Spieler, gerade was die Mannschaften dann anbetrifft, die sind ja unglaublich stolz, dass einer aus ihrem Verein da jetzt in der U21 Nationalmannschaft da mitspielt, und also das lieben die, ja, und dementsprechend werden die auch bis zu einem gewissen Grad werden die auch gepusht und gefördert, ja, und dann musst du dich freischwimmen, ja, nur wenn du halt bei der ganz Großen mit dabei bist, wie Liverpool, Man City, da musst du halt dann schon auch schauen, dass du auf deine Spielzeiten kommst. Und wenn du merkst, ey, so wie jetzt Kwanza der einfach gemerkt hat, hoppala, das wird auch in der Zukunft für mich brutal schwer. Jetzt lasse ich mich verkaufen. Und sie haben ja diese Rückkaufoption. Und wenn alles normal läuft, wirst du sehen, die kaufen den wieder zurück, ja, weil der sich in Leverkusen wunderbar entwickeln wird. Das ist ein Fußball, der zu 100% zu ihm passt. Er ist ein guter Fußballer auch, also ein Innenverteidiger, der Fußball spielen kann. Das passt ja zu Leverkusen. Und also du wirst sehen, die werden den in zwei, spätestens drei Jahren, werden sie den wieder zurückholen, weil dann ist auch ein Van Dijk über Mitte 30, 35, 36, 37, ja, irgendwann ist bei dem halt auch Feierabend. Ja? Und dann hast du aber einen Jungen, der ein Liverpooler ist, und hey, den holen wir zurück für relativ, Anführungszeichen, eng für englische Verhältnisse, schmales Geld. Ich glaube, 40 Millionen ist der Rückkaufwert. So, also da ist doch für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Leverkusen bekommt einen Top-Spieler. Der Spieler kann sich top weiterentwickeln. Und Liverpool hat die Chance, ihn wieder zurückzuholen. Also gehe ich mal schwer davon aus, dass das so vonstatten geht.
Ja, ansonsten habe ich mir hier noch Alex Scott notiert, der für Bournemouth 43 Spiele schon gemacht hat mit seinen 21 Jahren. Sicherlich auch kein verkehrter. Gestern musste er in der 44. Minute raus. Was traust du ihm zu?
Ja, das ist ein Spieler, der, was mir bei dem extrem gut gefallen hat, das kann auch so ein richtiges Arschloch sein. Also der fühlt sich manchmal auf dem Platz auch wie so eine Wildsau. Und das siehst du ja gar nicht mal so oft. Ja, also der setzt Zeichen, wenn er Zeichen setzen muss. Fällt natürlich schon allein auf mit seiner Maske, die er trägt. Das ist ja keine so richtige Maske, sondern hat er eben, weil er sich mal das, ich weiß gar nicht, was das war, Jochbein, irgendwas hat er sich gebrochen im Gesicht. Jetzt hat er da irgendwas, also schaut sehr merkwürdig auf alle Fälle aus, weil es keine so richtige Maske ist. Aber klar, das ist ein Spieler, der marschiert. Genauso wie Hinselwood, ja, der linke Verteidiger, der auch immer ekelhaft war, immer mal auf die Füße draufsteht. Also das nochmal, das ist eine Truppe, die spannend ist. Für mich jetzt nicht die Truppe, die stand heute, wo ich sage, wow, da sind nur Raketen drin. Das war vor zwei Jahren anders. Da habe ich mehr Spieler gesehen, wo ich gedacht habe, boah, was ist das denn? Ja? Das ist schon nochmal andere Ware zu unseren. Und so ist ja auch gekommen mit Cole Palmer, Madueke, die es jetzt eben auch schon geschafft haben, in die Anlaufmannschaft zu kommen, aber eben jetzt auch für große Clubs zu spielen. da habe ich mehr Spieler drin gesehen. Ja, und trotzdem ein Elliott, hey, der ist jetzt das zweite Mal U21 Europameister geworden. Und es war nicht so, dass er beim ersten Mal nur auf der Bank gesessen ist. Also da hat er auch tatkräftig mit dazu beigetragen, dass es eben auch geworden sind. Also der Junge kann was. Also du wirst ja nicht aus Zufall zweimal Europameister, ja? Also der Junge, der ist gut, der hat Qualität. Nur sehe ich oder habe ich die Befürchtung, wenn er bei Liverpool bleibt, dass es da eben zum Stocken kommen kann, weil sind wir ehrlich, er spielt gern auf der rechten Seite als Rechtsaußen, ey, da ist Mo Salah. Also, bah, ich glaube, das wird extrem schwer, an dem vorbeizukommen. Ja, dann kann er eben auch so als Achter, Zehner, Achter spielen. Ja, da hast du mit Wirtz, mit Szoboszlai, mit Alistair, da hast du natürlich eine brutale Konkurrenz auf die Position. Ne? Stellst ihn auf die andere Seite da hast du Luis Diaz, da hast du Gakpo. Also es wird brutal schwer für ihn. Und Frimpong darf man nicht vergessen, der rechts außen auch spielen kann. Also das wird nicht einfacher für ihn und es würde mich nicht überraschen, wenn in dem Sommer noch was passieren würde.
Ja. Also Talente sind da bei England. Ob die den ganz großen Sprung schaffen, bleibt abzuwarten. Aber, und das müssen wir echt nochmal hervorheben, eine brutale Leistungssteigerung der Engländer im Turnierverlauf. Das muss man ja auch immer erstmal hinkriegen. Wir haben die ersten Spiele besprochen, hast du gesagt, aufgrund der bis dato gezeigten Leistung nicht der stärkste Jahrgang, hast du jetzt auch nochmal bestätigt. Da war es überhaupt nicht klar, kommen die überhaupt so wirklich weit oder ist da schon früh Schluss? Und dann haben sie sich eben gesteigert, sind bis ins Endspiel gekommen. So ein Endspiel ist natürlich dann immer auch eine komplett eigene Nummer. Ist ja völlig egal, wie du das Turnier vorher gespielt hast. Da kommen so ein bisschen natürlich auch die Nerven mit dazu. Und da weißt du, auf den Punkt gilt es jetzt zu liefern. Und dann ist alles, was vorher war, egal ob es gut war, ob schlecht war, nichtig im Finale. Da holst du dann den Titel. Und das haben sie geschafft nach 82, 84 und 2023 das vierte Mal, dass England die Trophäe hat nach Hause holen können. Es wäre für Deutschland auch die vierte Trophäe gewesen. 2009, 2017, 2021. Wir erinnern uns, haben sie es schon geschafft, waren entsprechend auch maximal motiviert, den vierten Titel zu holen. Hat nicht sollen sein, aber du sagst, die Deutschen, das hat Spaß gemacht. Da sehen wir den einen oder anderen auch im A-Kader wieder. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viele jetzt dann in zwei Jahren noch mit dabei sein können, aber ich würde fast vermuten, weil ich jetzt nicht von jedem das Alter drauf habe, aber ich würde fast vermuten, zur Hälfte wird die Mannschaft eine andere sein in zwei Jahren, ne, bei Deutschland.
Da muss ich dich enttäuschen. Es wird einen großen Umbruch geben. Es wird ein Nelson Viper kann noch spielen dann, ja, der ist dabei. Ein Kaspar Janda kann spielen. Und dann fängt es schon an. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, dass Elias Baum da eben noch mit dabei sein kann. Ein Paul Wanner wird noch dabei sein können. Und dann wird's mau. Ja. Dann sind das alles schon Spieler, die schon ihr letztes Turnier eben gespielt haben. Und das war ja auch das, was ja so schön war. Weißt du, die haben ja selber gesagt, ey, viele Spieler spielen schon sehr, sehr lange auch in den U-Mannschaften zusammen. Ja. Ein Paul Nebel mit Woltemade, ich glaube, ab der U15 sind die schon zusammen. Und das war so, und das haben sie auch so schön gesagt, ey, da geht auch was zu Ende für uns. So, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so das College gehen, weißt du, so, und jetzt beginnt dann das Erwachsenwerden, weißt du, so das so, ja. So haben die das für mich rübergebracht und das war so, ich sagte, ich bin wirklich verliebt gewesen in diese Mannschaft, weil das waren solche so tolle Aussagen, so hey, das ist das letzte Mal, dass wir zusammen sind im Endspiel, das wollen wir natürlich gewinnen, wir wollen das Ganze krönen, weil danach beginnt das Erwachsenwerden. Weißt du, so total nett und süß und ach Gott, ich mag die einfach so wahnsinnig gern. Aber nee, da werden nimmer viele dabei sein. Lass vier, ich weiß nicht, wie es bei den Torhütern, ob Noll, was der für ein Jahrgang ist. Das kann ich dir jetzt nicht einmal hundertprozentig sagen. Ich meine, der könnte auch noch, aber Atubolo wird raus, der nächste Step muss A-Nationalmannschaft sein. Ja? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er bei der Weltmeisterschaft nächstes Jahr dabei sein wird, muss die Entwicklung der anderen Torhüter anschauen, aber das sind jetzt nicht so viele dabei, die so viel besser sind wie er. Also deswegen gehe ich mal schwer davon aus. dass der wirklich eine realistische Chance hat, da mit dabei zu sein. Nick Woltemade, wenn er sich weiter so entwickelt, wird definitiv dabei sein, wird wahrscheinlich unsere Nummer 1 Stürmer sein. Ja. Ein Braun finde ich ein extrem spannender linker Verteidiger, der jetzt eben auch mal so eine lange Saison in die Knochen bekommen hat. Den ging auch ein bisschen der Saft hinten raus aus, aber du siehst, der Junge hat brutales Potenzial. Paul Nebel hat ein tolles Finale gespielt, also wenn er nochmal es schafft, in Mainz so zu performen, also da sind echt Jungs dabei, wo ich sage, schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Ja, also da habe ich eine sehr, sehr gute Fantasie, wo ich mir sagen könnte, hey, die könnten bei einem oder anderen nächsten Lehrgang dann eben mit dabei sein, wenn sie es schaffen, in der Bundesliga wieder genauso zu performen, wie sie es jetzt auch in der letzten Saison getan haben.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal mutmachende Prognosen für den deutschen Fußball. Atubolo, vielleicht noch ganz kurz ein weiteres Wort zu ihm. Finde ich ja auch eine total spannende Karriere. Der hat ja beim SC Freiburg keinen leichten Start gehabt im Profitum, sagen wir es mal so. Christian Streich hatte seinerzeit auf ihn gesetzt und dann unterlief ihm hier mal ein Fehler, da mal ein Bock und dann wurde die Kritik schon laut und zwar sehr, sehr laut, auch seitens der Freiburger Fußballfans, die dann hier und da eigentlich mal so ein bisschen zurückhaltender sind, aber auch die haben ihn da mehr oder weniger auf die Bank verbannen wollen. Du erinnerst dich, der ein oder andere individuelle Kapitalaussetzer, dem da passiert ist und Christian Streich hat damals so an ihm festgehalten, hat gesagt, ja, mein Gott, Fehler passieren allen, das gehört zu einer Entwicklung dazu und da werden wir jetzt Teufel tun und den Jungen da irgendwie anzählen, der kriegt auch von mir weitere Startelf-Einsätze und die hat er dann genutzt. Also das fand ich auch psychologisch sehr interessant zu beobachten, wie du nach so einem denkbar schlechten Start in der Profikarriere, also wirklich Bundesliga, ne, große Schaufenster, wie du da dich wieder rauskämpfst und dann mit Leistung zurückkommst, weil so ein mit Selbstbewusstsein nicht gerade überhäufter Torwart ist in der Bundesliga meist komplett auf verlorenen Posten. Dann ist ja jeder Ballkontakt irgendwie gefühlt eine Risikogeschichte und dann trittst du da mal vorbei oder stehst da mal falsch oder. Das geht ja dann ganz schnell und du siehst ja als Torwart dann immer blöd aus, auch bei Gegentoren. Das kann sich dann so sehr anhäufen, dass du dann irgendwann tatsächlich deine Karriere an den Nagel hängst. Ich glaube, das gab es auch schon in der Vergangenheit mit dem einen oder anderen, dass du da einfach einen schlechten Start hattest und da nicht mehr rauskamst aus der Nummer. Und er hat das eben geschafft, dann nach und nach die Sicherheit wieder zu gewinnen und eben keine leichten Fehler mehr zu machen und mit starken Leistungen zu glänzen, sich in die Fanherzen zurückzuspielen. Und mittlerweile hat er schon 60 Bundesligaspiele für den SC Freiburg in seiner Vita stehen. Und das mit seinen ja auch erst 23 Jahren, ist jetzt 23 geworden im Mai. Also Respekt Noah Atubolo. Und wenn das dann auch für die A-Nationalmannschaft reicht, ob jetzt als dritter oder als zweiter Torwart, vielleicht mal irgendwann perspektivisch sogar als erster, dann wäre das echt eine richtig spannende Traumkarriere. Also kann man ihm nur wünschen.
Du sagst es richtig, ja. Du bildest Spieler aus in deinen eigenen Akademien, ja. Mittlerweile wird da sehr viel Wert darauf gelegt. Viele investieren da wahnsinnig viel Geld hinein, damit, dass es dann eben auch ein junger Spieler mal schafft, nach oben zu kommen, ja. Weil das ist ja der absolute, das Wunsch jedes Vereines, eben eigene Spieler zu entwickeln. So, jetzt schafft es dann nur Atubolo, ja. Sie sehen das Potenzial, sie sagen, hey, das ist ein riesen Torwarttalent und Marc Flecken wird für viel Geld nach England verkauft und hey, wir gehen jetzt auf den Jungen, ja. Wir holen keinen, wir vertrauen ihm, der hat das Potenzial dazu, der schafft es. So, was machen die Freiburger Fans? Die pfeifen den aus, wenn er mal einen Fehler macht. Es ist ja ein totaler Irrsinn, ja, dass du eigentlich deinen eigenen Jungen, ja, der die ganze die Jugend da durchgegangen ist, sich wirklich da entwickelt hat, und jetzt kommt dein eigenes Produkt nach oben und wie es der Teufel haben will oder wie es halt so oft ist in der Firma, ja, jetzt kommt der Lehrling nach oben, es ist erstmal der Depp, ja, und so haben sich die Freiburger Fans verhalten, in meinen Augen, ja, und dann muss ich sagen, der Meister schlechthin, Christian Streich, Sensation, was ein Ausbildungsmeister, der hält zu ihm, der geht die eigenen Fans an, ob die noch ganz knecke sind. Also wirklich Hut ab vor den Verantwortlichen beim SC Freiburg. Ist ja nicht nur er gewesen, sondern eben auch drumherum. Alle haben sich stark gemacht für Noah Atubolo. Eben jetzt auch Julian Schuster hat gar keine Zweifel aufkommen lassen, hat ihn da reingeschmissen und gesagt, nee, das ist meine Nummer eins. Wir machen da auf dieser Position machen wir nichts. Und ja, und dann siehst du auf einmal, wie so ein junger Spieler sich entwickeln kann. Und das ist mittlerweile eine Persönlichkeit, der, wenn vor dir steht, da kriegst du Angst. Das ist ein Baum vom Kerl. Und hat wirklich ein tolles Turnier gespielt. Im 1 gegen 1 ist er fast unbezwingbar. Ja? Und hat gerade gegen Frankreich hat er wirklich ein herausragend gutes Spiel gemacht, wo er wirklich zwei Riesenmöglichkeiten der Franzosen zunichte gemacht hat, wo er wirklich tolle Reflexe gezeigt hat. Also ein Garant dafür gewesen, damit du es ins Finale schaffst und ein unglaublicher Rückhalt gewesen für die Mannschaft. Und deswegen sage ich ja, es würde mich schwer wundern, wenn der nicht mit auf dem Zettel steht für nächstes Jahr Weltmeisterschaft. Nochmal, es ist ein langer Weg dorthin. Er muss natürlich die Performance auch im Verein zeigen, aber da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Hoffentlich verletzungsfrei bleiben, weil wir müssen alle nicht, was mit Ter Stegen passiert. Ja? Bleibt er in Barcelona, wenn er in Barcelona bleibt und nicht spielt, ja, wie willst du ihn in der Nationalmannschaft bringen? Ja? Das ist Mission Impossible. Und dann hast du Olli Baumann, dann hast du mit Nübel von Stuttgart und da braucht er sich nicht verstecken. Ja? Also der hat dann schon auch das Potenzial, die zwei da auch anzugehen. Die haben es gut gemacht in den Spielen, wo sie spielen durften in der Nationalmannschaft. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass du die nicht angreifen kannst. Ja? Er ist jünger, er hat vielleicht auch weniger zu verlieren in dem Moment, ja, und ja, warum nicht? Und jetzt hat er eben so ein Turnier gespielt, was extrem wichtig war, ist schon sein zweites Turnier, er war ja vor zwei Jahren auch schon dabei, da hat er den totalen Misserfolg erlebt. So, jetzt bist du wirklich mit tollen Spielen und mit einer hohen Aufmerksamkeit in Deutschland bist du ins Finale gekommen, leider verloren, aber tolle Leistung gezeigt und wenn die Entwicklung so weitergeht, ja, da sehe ich dann schon die Möglichkeit, da mit dabei zu sein.
Auch das klingt wunderbar. Jetzt machen wir einen Strich drunter unter das Turnier, vielleicht noch mit einem abschließenden Gesamtturnier-Fazit. Die U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Du hast sie erlebt von der ersten bis zur letzten Sekunde. Du warst mit dabei. Du hast unglaublich viele Spiele und auch Spieler gesehen. Dein Gesamtfazit vielleicht mal kurz.
Also wir als Deutsche können stolz sein auf unsere U21. Tolle Talente dabei, tolle Charaktere dabei. Die UEFA muss sich trotzdem überlegen, ob das nicht too much ist, was sie da leisten müssen, weil das ist unmenschlich, was sie da für ein Pensum abliefern müssen. Alle drei Tage spielen. Also die waren wirklich jetzt durch und die Verletzungsgefahr war riesengroß. Deswegen hat es Max Rosenfelder eben erwischt. Mich hat es gewundert, dass es nur ihn erwischt hat mit einer Muskelverletzung. Ich hätte gedacht, dass es den einen oder anderen mehr erwischen wird, aber Gott sei Dank ist da nicht so viel passiert, nur mit ihm. Und da muss man sich überlegen, ob man das nicht irgendwie in etwas entzerren kann, dass die Belastung nicht so exorbitant hoch ist, wie sie gerade im Moment ist, weil die Welt verändert sich ja auch. Ja? Du merkst, es wird immer wärmer, es wird immer heißer, ja, und die Jungs haben wirklich bei großer Hitze da eben auch noch spielen müssen und also da muss man sich schon was überlegen, aber zur Kernfrage zurück, wir haben einen tollen Jahrgang gesehen, der hat richtig Spaß gemacht und da hoffe ich, dass auch der nächste Jahrgang, wobei ich da felsenfest davon überzeugt bin, auch wieder so viele Spieler hervorbringt, die so viel Spaß machen.
Wunderbar, dann reden wir wieder drüber, wenn es soweit ist. Schauen jetzt aber in dieser Folge noch ja, ein paar Minuten zumindest, die nehmen wir uns, auf die Club-Weltmeisterschaft, lieber Markus. Da gab es um 3 Uhr in der Früh, deswegen, du sagst es richtig gut, dass wir jetzt aufnehmen, die größte Sensation des bisherigen Turniers. Und zwar schlägt der Verein aus Saudi-Arabien, Al-Hilal, im Achtelfinale Manchester City nach Verlängerung mit 4:3. Bis dato war es so ein Turnier, wo ich gesagt habe, naja gut, okay, also die südamerikanischen Mannschaften, das hast du ja auch mal kurz erwähnt, kommen mit der Hitze am besten zurecht, die machen es auch ganz ordentlich, nicht nur die Europäer, sondern da sind beide eigentlich relativ gut dabei. So, der Rest so ein bisschen, naja gut, der ein oder andere kommt ja noch weiter aus dem nicht südamerikanischen oder nicht europäischen Raum, aber im Grunde werden die beiden oder die Clubs aus diesen beiden Regionen der Welt das unter sich ausmachen. So, und jetzt sagt sich Al-Hilal aus Saudi-Arabien, Moment mal, wir sind auch noch da, und die schlagen dann einfach mal Manchester City in einem Wahnsinnsspiel, also zumindest von der Dramaturgie her. Also der ersten Halbzeit, so habe ich es gesehen, Man City klar die dominierende Mannschaft. Da schien es so, als hätten sie alles im Griff gehabt, gehen auch früh in Führung. Bernardo Silva, 9. Minute mit dem 1-0. Und dann nach der Pause, ich weiß nicht, also Man City hat da irgendwie so ein Stück weit in den Verwaltungsmodus stellen wollen. Und Al-Hilal hat aufgedreht und hat relativ schnell 2 Tore gemacht. Marcos Leandro und Malcolm waren's. Und dann stand es in der 52. schon 2-1. Dann allerdings der schnelle Ausgleich, 55. durch Haaland. Und dann passierte gar nichts mehr. Und dann ging es in die Verlängerung. Und auch da war es ein wilder Schlagabtausch. 94. Koulibaly mit dem 3-2 für Al-Hilal. Dann Foden in der 104. mit dem Ausgleich. Und dann 8 Minuten vor Schluss, 112. wieder Marcos Leandro, der Mann, der schon auf 1-1 gestellt hat in der 46. macht dann in der 112. das Siegtor. Und damit ist die erste große Überraschung perfekt. Und Marcos Leandro ist natürlich kein Saudi, sondern ein Brasilianer. Quatsch, Leandro sag ich schon, Leonardo, sorry. Marcos Leonardo ist natürlich Brasilianer und hatte gestern seinen ganz, ganz großen Auftritt. Und ich sag trotzdem, Endstation, also weiter als Viertelfinale geht's dann nicht, aber das werden wir erstmal sehen. Jetzt reden wir mal nur über das Achtelfinale. Also wie kann es sein, dass Man City gegen Al-Hilal verliert? Mal eine ganz einfache Frage an dich.
Ja, die haben ein paar Europäer geholt. Ja. Wie du richtig sagst, es sind ja nur 2 in der Anfangsformation gewesen, die nicht aus Europa kamen oder aus Brasilien. Haben mit Inzaghi jetzt nochmal einen Top-Trainer dazugeholt, der vor ein paar Wochen noch Champions League-Finale verloren hat mit Inter Mailand, ja, den Simone Inzaghi dazugeholt. Und die stecken natürlich wahnsinnig viel Geld rein. Und wie du sagst, Leonardo, Malcolm spielt da, Milinkovic-Savic spielt da, Koulibaly spielt da. Also das ist eine Top-Truppe von einzelnen Spielern, die sich fürs Geld entschieden haben. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du so eine Top-Truppe, die spielen in Saudi-Arabien, ja, es wird die jetzt, glaube ich, nicht so emotional groß packen. Aber wenn du dann bei so einer Club-Weltmeisterschaft bist, spielst dann gegen Man City, dann sagst du schon, hey Jungs, da habe ich jetzt richtig Bock. Ja. Das ist mal wieder so Fußball von früher. Ja. Da schauen wir mal, ob was geht. Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass Man City wieder 70% Ballbesitz hat, ne, und Al-Hilal nur 30. Aber du siehst, wie du ja richtig gesagt hast, erste Halbzeit alles im Griff. Ja. Da hat er nur gefehlt, dass es zweite, dritte machen. Ja. Das haben sie nicht geschafft. Und dann auf einmal nimmt es so eine Dynamik an. Ja. Du gehst in den Verwaltungsmodus, du hast zwar wahnsinnig viel Ballbesitz, aber halt in Zonen, wo es ihnen nicht wehtut, machst leichte Fehler, Umschaltspiel, bumm, auf einmal kleppert's. Ja. Auf einmal stehst du im Rückstand. Ja. Da denkst du, hoppala, was ist jetzt los? Schaffst es wieder so auszugleichen, aber der Gegner tut ja dann auch ja, Blut lecken, ja, so merken, hoppala, da geht ja vielleicht was, ja, also das ist ja ruhig. Und dann sind die so solidarisch, dass selbst die Saudis, die dann reinkommen, wirklich an die absolute Grenze gehen und wirklich alles dafür tun, dass du erfolgreich bist. Und ja, und dann passt dir einmal wieder nicht auf und dann bumm, auf einmal kriegst du noch das vierte, wo du sagst, na, was ist denn jetzt eigentlich los, und scheidest aus. Also das kann schon passieren. Dass es Man City passiert, das hat mich jetzt überrascht, weil die sind, habe ich das Gefühl gehabt, wieder in einem besseren, auf einem besseren Weg unterwegs. Ja. Sie haben ja doch auch ein paar Spieler dazugeholt, wo ich sage, das schaut jetzt wieder so ein bisschen mehr nach Man City aus wie vorher. Mit Reinders haben sie ja einen dazu bekommen. Ja. Al-Nuri, der hat von Anfang an gespielt. Also das sind wieder, auch wenn die Bank dir dann anschaust, wer da alles reinkommt mit Rodri, mit Ake, mit Akanji, Mamouche, Cherki, Foden. Also das sind ja nur Hochkaräter, wo reinkamen. Ja. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen Man City für mich, die ja wieder auch in der Breite eine hohe Qualität haben. Und deswegen ist es ja so überraschend, dass sie dann trotzdem als Verlierer vom Platz gehen. Also es ist noch einiges zu tun bei Man City. Sie verlieren auch gegen Mannschaften, wo man vom Namen her erstmal denkt, naja, die muss sie eigentlich im Vorbeigehen schlagen. Aber du siehst mit den Namen, wo da in Saudi-Arabien mittlerweile unterwegs ist und die richtig zusammengestellt. Also da wird es dann auch für Man City nicht einfach, die mal so locker flockig zu schlagen.
Offensichtlich. Also wir gehen den Kader mal ganz kurz durch von Al-Hilal, weil für sowas ist eine Club-WM ja auch mal gut, dass man auf solche Clubs schaut, auf die man sonst überhaupt gar nicht schauen würde. Und Simone Inzaghi, der Trainer, du hast schon gesagt, das ist ja schon auch ein Statement. Klar, auch der hat sich am Ende des Tages fürs Geld entschieden, das will ich überhaupt gar nicht werten. Macht es dann eben. Die saudi-arabische Liga ist natürlich von der Attraktivität her, ich sag mal, schwierig, aber die einzelnen Namen.
Sag's nur, was du denkst.
Ja, also ich würde es mir definitiv nicht angucken. Ich würde es mir für Geld nicht angucken in meiner Freizeit, was in Saudi-Arabien da gespielt wird. Aber bei so einer Club-WM, klar, ne, da hast du dann immer mal wieder auch die Möglichkeit zu zeigen, dass du es noch drauf hast, auch auf internationalem Niveau. Und die Akteure, die auf dem Spielfeld standen bei Al-Hilal, hatten eben Bock drauf. Das hast du genau richtig gesagt. Und deswegen wollen wir die mal ganz kurz beim Namen nennen. Das wird ja auch nicht jeder auf der Pfanne haben. Wer spielt denn da überhaupt? Außer die, die jetzt vielleicht um 3 Uhr nachts heute sich das angeguckt haben. Also Bono im Tor, davon eine Dreierabwehrkette mit Koulibaly. Das ist der, der auch mal bei Chelsea gespielt hat. Flankiert von Kano, das ist der Kapitän. Die 28, der ist übrigens Saudi. Ne? Also nicht, dass man denkt, die haben nur irgendwie Europäer oder Südamerikaner. Viele, ja, richtig, aber nicht nur. Also der Mohamed Kanu ist Kapitän und Saudi, genau so wie auf der linken Seite Al-Harbi. Für ihn kam dann kurz vor Schluss Al-Bulaihi. Ja gut, das sind so Namen, da tue ich mich ja, dann hier und da auch schwer mit der richtigen Betonung. Ja, aber es ist eben, was ich damit sagen will, es ist eben nicht nur das oberste Regal, sondern die haben eben auch Landsleute da, die natürlich auch, du hast gesagt, sich dann einbringen für den Erfolg der Mannschaft, aber natürlich schon auch etwas limitierter sind. Sie haben aber mit Renan Lodi zum Beispiel einen richtig guten noch in der Verteidigung, der Brasilianer, 19 Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft, der auch mal bei Atletico Madrid gespielt hat. Den wird man daher noch kennen. Dann gucken wir mal ins Mittelfeld, die Doppel-6 mit Davsari und Ruben Neves, der ist natürlich absolut bekannt in Fußball-Europa. Auf rechts João Cancelo, dann Malcolm haben wir schon erwähnt, der auch das Tor gemacht hat. Vorne links Milinkovic-Savic und vorne drin der Doppeltorschütze von gestern, Leonardo. So, ganz einfach. Marcus Leonardo. So, ich sag immer gestern, weil für mich ist das gestern. Für mich beginnt der Tag immer so um 7 Uhr, wenn ich aufstehe. Aber natürlich war es in der Nacht. Muss ich noch dran gewöhnen. 3 Uhr in der Nacht. So, ich habe es heute Morgen auch nur real life geschaut. So, das sind so die Namen. Erste Elf. Und ja, da muss man natürlich sagen, natürlich viel Qualität dabei. Aber ja, für den Titel wird es wahrscheinlich doch nicht reichen. Wer jetzt noch um den Titel mitspielen kann, zum Beispiel jetzt hier von der Insel, ist der FC Chelsea. Die haben es dann doch souverän gelöst, kann man sagen, und sind eine Runde weiter. Ansonsten, wir gucken mal auf die Paarungen. Ich rufe mir das hier mal ganz kurz auf. Und wir sehen zum Beispiel, Fluminense hat Inter geschlagen. Ja. Hat man vielleicht auch jetzt nicht zwingend getippt.
Ja, die Brasilianer, also die Südamerikaner, haben als Pech gehabt, dass eine Paarung ja wirklich gegeneinander war. Botafogo gegen, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, Palmeiras, glaube ich, war das. Haben sich da gegenseitig rausgeschmissen. Palmeiras. Aber die machen guten Eindruck. Warum? Ja, warum? Weil sie noch nicht so lange in ihrer Saison sind. Ja, sie haben 10 oder 11 Spieltage in der Saison. Also die sind frisch und bei diesen Bedingungen, was da gerade herrschen, da wird sich die Mannschaft, die am fittersten ist, wird sich durchsetzen, weil kicken können die alle, aber wichtig ist, dass du eben marschieren kannst und bei diesen Bedingungen und da glaube ich, da tun sich die Europäer einfach schwerer, weil wenn die da in der Mittagssitze ran müssen, damit wir das in Europa sehen können, dann wird's brutal für die Europäer.
Es ist absolut richtig, aber du hast angesprochen, Palmeiras ist weiter und spielt jetzt im Viertelfinale gegen den FC Chelsea, die mit 4-1 im innereuropäischen Duell gewonnen haben gegen Benfica Lissabon, haben es da, wie ich finde, souverän gemacht. Und auch wenn es in die Verlängerung ging, das Spiel, das ist bei den Temperaturen natürlich auch nicht immer ein Vorteil, wenn du dann auch noch so lange ackern musst. Aber egal, die haben es gezogen und jetzt gegen Palmeiras, naja gut, also ist das Halbfinale, glaube ich, schon drin. Also mit dem FC Chelsea rechnest du nach wie vor bei der Vergabe um den Titel oder sagst du, naja, in diesem direkten Duell, das sehe ich dann doch eher 50-50, weil eben, ich wiederhole es nochmal, die brasilianischen Mannschaften diesen Hitzevorteil haben.
Nein, Chelsea macht einen guten Eindruck. Es sind viele junge Spieler, die können noch laufen. Was mich ein bisschen stört, Maresca hat es ja angesprochen, der Trainer von Chelsea. Ja, das Spiel gegen Benfica dauert ja gefühlt 5 Stunden. Ja, das ist in der 86. Minute, weil ein Unwetter aufkam. Es hat aber noch nicht geregnet, es hat noch nicht geblitzt, es hat noch nichts. Und der Schiedsrichter sagt so, jetzt hör mal auf. Sie hätten noch 4 Minuten spielen müssen, dann wäre das Ganze rum gewesen und mussten dann, glaube ich, 2 Stunden in der Kabine warten, bis das dann eben vorbei war. Ja. Und das ist halt, das ist brutal für die Spieler. Das ist Wahnsinn, ja. 2 Stunden warm halten. Also, das ist ja ein Irrsinn. Oder dann wieder hochschalten, ja. Und dadurch kriegen sie den Ausgleich noch, ja, weil in den 4 Minuten war Benfica die klar bessere Mannschaft. Die haben das irgendwie besser hinbekommen wie Chelsea. Davor war 86 Minuten Chelsea ganz klar die bessere Mannschaft. Benfica hat gar nicht gewusst, wo links und rechts ist. Also die haben sie völlig eingedreht und haben es dann, wie du es richtig sagst, ja hochverdient in der Verlängerung dann über die Bühne bekommen. Aber die hätten sich die Verlängerung definitiv sparen können, wenn der Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gehabt hätte und gesagt hätte, kommt jetzt, wir machen jetzt keine große Nachspielzeit, wir spielen die 4 Minuten da zu Ende und dann ist Feierabend. Also ja, man muss sich schon überlegen, ob das Ganze in Amerika Sinn macht, ja, weil da sind ja mittlerweile auch solche Wetterkapriolen. Das ist für die Spieler ist es nicht gut, ja. Und Jürgen Klopp hat es ja auch richtig gesagt. Ja, das ist mittlerweile ist es schon, das ist die Belastungen, das ist schon enorm und bei diesen großen Temperaturen, das muss schon mal. Ich frage mich immer, ob erst immer was passieren muss, um dann auch zu reagieren. Ja. Und der Anschein ist bei mir so da. Ich bin da nicht der Meinung von Thomas Müller, der da sagt, naja, wir Profis müssen das haben können. Ja. Weil nochmal, er hat ja gefühlt keine Muskeln, er wiegt gefühlt ja nichts. Der kann immer spielen, aber wenn halt da so ein 1,91 Typ, so wie ich das damals war, mit 85, 86 Kilo da rumturnt, bei gefühlt 50, 55 Grad da unten am Pitch. Boah, also ich hatte da übelste Mühe und das wird schon auch dem einen oder anderen so gehen. Also ja. Für ein Fazit ist noch zu früh, aber ich kann da Maresca sehr, sehr gut verstehen, der sich da völlig echauffiert hat, weil das ja nicht das erste Mal war, dass ein Spiel da unterbrochen worden ist wegen Wetterkapriolen und dann ganz klar gesagt hat, ja, man muss sich halt schon dann auch überlegen, ob Amerika dann auch das richtige Austragungsland ist und ob man sich da nicht das Ganze irgendwo anders hinverlegt, wo es vielleicht ja auch für die Spieler dann etwas angenehmer ist.
Ja, da bin ich bei dir. Dann lass uns noch mal ganz kurz eine Tipprunde machen. Palmeiras gegen Chelsea, wer setzt sich durch?
Chelsea, ich habe gesagt, Chelsea gewinnt das Turnier, muss ich natürlich ja, okay. Bei Chelsea bleiben.
Stimmt. Ja, hast du gesagt. Dann haben wir am Abend vorher, am Freitag, um 21 Uhr deutscher Zeit, Fluminense gegen Al-Hilal. Wer macht's da?
Fluminense.
Okay. Dann Samstag 3 Uhr Palmeiras Chelsea, dann Samstag 18 Uhr Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern.
Oh, das wird natürlich ein großartiges Spiel, aber auch die Bayern machen einen guten Eindruck. Also ich sage, Bayern setzt sich durch, Paris mag Bayern nicht. Ja. Das ist, glaube ich, der einzige Verein, von dem sie, wo sie nicht genau wissen, wie sie es anpacken sollen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Bayern durchsetzt.
Okay, ja, ich tippte auf Paris, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel mit großer Spannung zu erwarten. Und dann haben wir noch ein Duell Samstag 22 Uhr, dann ist das Viertelfinale komplett, wo wir noch nicht genau wissen, Stand jetzt, wer da aufeinander trifft. Entweder Real oder Juve gegen Dortmund oder Monterrey. Ich würde ja sagen, Real setzt sich gegen Juve durch, werden wir sehen, aber jetzt abschließend nochmal ganz kurz ein Wort zum Spiel Dortmund-Monterrey. Das spielt ja, das findet ja morgen, also Mittwoch um 3 Uhr in der Früh statt. Und wer ist da zugegen?
Wer ist da am Start? Ja, nur die harten Coming Garden, das ist mein Motto. Ich darf das co-kommentieren. Wahnsinn, oder? Ich bin um 3 Uhr in der Früh in der Box drinnen und schaue mir das Spiel an. Und ich hoffe doch sehr, dass sich die Dortmunder durchsetzen, dass sich das Ganze eben auch lohnt. Das wäre schon arg bitter, gegen Monterrey auszuscheiden. Wobei, man darf die Mexikaner nicht unterschätzen. Also das ist schon eine Truppe, die tut weh. Ja, die hauen hin. Wir haben mit Sergio Ramos einen, der weiß, wie es geht, einem weh zu tun. Ja, also da sollten die Dortmunder schon schauen, dass sie immer wieder es auch schaffen, schnell den Ball zu spielen, bevor da überhaupt irgendeine Gefahr aufkommt, da eine mit mitzubekommen. Und ja, da hoffe ich doch sehr, dass sie sich durchsetzen, damit sich, wie gesagt, die Mühe da, 3 Uhr in der Früh da wach zu sein und das Ganze seriös zu co-kommentieren, dass sich das dann auch gelohnt hat.
Das wünsche ich dir von Herzen, lieber Markus. Letzte Frage, wie machst du es? Bleibst du wach oder gehst du einfach früher ins Bett?
Ich habe lange hin und her überlegt. Ich habe mir eine Strategie überlegt. Ich wollte ja zuerst eigentlich bei meiner Mutter in der Nähe von München bleiben, um dann eben dort direkt hinzufahren. Dann habe ich mir gedacht, bei meiner Mutter, da pumpert's immer, da scheppert's immer, da kann ich nicht schlafen. Ja, also muss ich durchmachen. Und danach mit dem Auto wieder in die Nähe von Mannheim zu fahren, das war mir zu anstrengend, zu gefährlich. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann gestern von meiner Mutter wieder zurückgefahren bin. Hierher in der Nähe von Mannheim. Werde morgen, heute mit dem letzten Zug wieder nach München fahren, dann eben im Studio da sein und dann wieder mit gefühlt dem ersten Zug aus München wieder hier nach Mannheim fahren. Und da werde ich durchmachen höchstwahrscheinlich und ja. Wie gesagt, nur die harten Coming-Garten.
Ich glaube, das ist die richtige Strategie. Ich glaube, das ist genau die richtige Strategie. Vielleicht kannst du ja heute irgendwie so gegen 2-3 Uhr noch im Mittagsschlaf einstreuen.
So ein Powernap, das wäre natürlich großartig, aber bei dieser Hitze, da kannst du ja auch nicht schlafen. Das ist ja Wahnsinn hier. Da.
Ja.
Pui.
Ja, ja, das ist richtig.
Ich probier's mal.
Berichte gerne mal nächsten Montag im Podcast, wie du es gemacht hast, wie es funktioniert hat. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei für die, die auch mal nachts durchmachen müssen und da arbeiten müssen und da noch nicht so erprobt sind. Vielleicht bewährt sich das ja. Und dann sprechen wir über die Halbfinals, weil die sind dann schon feststehend, beziehungsweise über das sportliche Geschehen auf dem Platz im Viertelfinale. Das können wir dann mal ganz kurz dann auseinanderschrauben, das Turnier. Da macht's ja einen wirklich Spaß, weil da kommen wir ja wirklich dann so langsam auf die Zielgeraden der Club-WM und das ist nochmal ein eigenes Thema. So. Für den heutigen Moment soll es das gewesen sein. Die Folgen ticken später als gewohnt, dafür aber deutlich länger als normal. Also ihr bekommt etwas später deutlich mehr. Ich glaube, das ist ein gutes Ausgleichsangebot. Und für den Moment erstmal ganz
lieb. Was ein Deal, hä?
Oder? Sensationell. Oder? Es ist großartig.
Wahnsinn. Großartig.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, Markus, dir frohes Schaffen heute in der Nacht. Dortmund, Monterrey und auf jeden Fall eine tolle Woche. Und genau das wünsche ich auch allen Hörern. Vielen Dank fürs mit dabei sein. Bleibt gesund, behaltet eure gute Laune und gerne bis nächste Woche.
Vielen Dank, Cedric, und alles Gute euch.